Kapitel 18 Er muss wachsen. Johannes Kapitel 3, die Verse 22 bis 36 und Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Der Einfluss des Täufers auf das Volk war eine Zeit lang größer als der seiner Herrscher, Priester oder Fürsten. Hätte er sich als Messias ausgegeben und einen Aufstand gegen Rom angezettelt, wären die Priester und das Volk seinem Ruf in Scharen gefolgt. Satan war bereit, Johannes den Täufer mit allen möglichen Aufmerksamkeiten zu bedrängen, die den Ehrgeiz eines Welteroberers wachgerufen hätten. Aber seiner Vollmacht gewiss hatte Johannes allen Bestechungsversuchen entschlossen Widerstand geleistet. Die ganze Aufmerksamkeit, die auf ihn gerichtet war, hatte er auf einen anderen gelenkt. Nun sah er, wie seine Beliebtheit im Volk langsam schwand und auf Jesus überging. Die Menschenmenge, die sich um Johannes scharte, wurde von Tag zu Tag kleiner. Als Jesus von Jerusalem in die Gegend am Jordan kam, versammelten sich viele Menschen, um ihn zu hören. Die Anzahl seiner Nachfolger wuchs täglich. Viele kamen, um sich taufen zu lassen. Da Christus selbst nicht taufte, beauftragte er seine Jünger damit. Dadurch bestätigte er die göttliche Sendung seines Vorläufers. Aber die Jünger des Johannes waren eifersüchtig auf die wachsende Beliebtheit von Jesus. Sie warteten nur darauf, dessen Wirken zu bemängeln, und es dauerte nicht lange, bis sich die Gelegenheit dazu bot. Im Gespräch mit den jüdischen Leitern kam die Frage auf, ob die Taufe nützlich sei, um den Menschen von Sünden zu reinigen. Sie behaupteten, dass sich die Jesus-Taufe erheblich von der des Johannes unterscheide. Schon bald stritten sie mit den Jüngern von Jesus darüber, welche Worte man bei einer Taufe zu verwenden habe. Und schließlich ging es darum, ob die Jünger von Jesus überhaupt das Recht hätten, zu taufen. Ich aber muss abnehmen. Die Jünger des Johannes kamen zu Jesus und klagten: Meister, der bei dir war jenseits des Jordan, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Mit diesen Worten brachte Satan Johannes in Versuchung. Obwohl die Aufgabe des Johannes fast beendet schien, wäre es ihm doch noch möglich gewesen, das Wirken von Christus zu behindern. Hätte er sich selbst bemitleidet und wäre betrübt und enttäuscht darüber gewesen, dass er allmählich abgelöst wurde, hätte er Zwietracht gesät. Neid und Eifersucht wären die Folge gewesen, und der Fortschritt des Evangeliums wäre ernsthaft behindert worden. Johannes hatte von Natur aus dieselben Fehler und Schwächen wie alle anderen Menschen auch. Als er aber von der göttlichen Liebe berührt wurde, veränderte sie ihn. Er lebte in einer Atmosphäre, die frei von Selbstsucht und Ehrgeiz war, erhaben über die ansteckende Eifersucht. Er hatte kein Verständnis für die Unzufriedenheit seiner Jünger und zeigte ihnen, wie klar er seine Beziehung zum Messias verstand. Er machte ihnen deutlich, wie freudig er den einen willkommen hieß, für den er den Weg bereitet hatte. Er sagte: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Johannes stellte sich selbst als Freund dar, der, wie damals üblich, ein Bote zwischen den Verlobten war, um den Weg für die Hochzeit vorzubereiten. Sobald der Freund die Braut zum Bräutigam geführt hatte, war seine Aufgabe erfüllt. Er freute sich über das Glück derer, die er auf dem Weg zur Hochzeit unterstützt hatte. So war Johannes dazu berufen worden, das Volk auf Jesus hinzuweisen, und er freute sich mitzuerleben, wie erfolgreich das Wirken des Erlösers war. Er sagte: Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Während Johannes im Glauben auf den Erlöser blickte, erreichte er den Gipfel der Selbstlosigkeit. Er wollte die Menschen nicht für sich gewinnen, sondern ihre Gedanken immer höher lenken, bis sie auf dem Lamm Gottes ruhten. Er selbst war nur eine Stimme, ein lauter Rufer in der Wüste. Nun akzeptierte er freudig, dass es still und dunkel um ihn wurde, damit aller Augen auf das Licht des Lebens gelenkt würden. Boten Gottes, die treu zu ihrer Berufung stehen, suchen nicht die eigene Ehre. Die Selbstsucht macht der Liebe zu Christus Platz. Keine Rivalität wird die kostbare Sache des Evangeliums behindern. Solche Boten werden erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, das Evangelium so zu verkünden, wie es Johannes der Täufer tat. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Sie werden Jesus erhöhen und mit ihm die ganze Menschheit. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das Herz des Propheten, vom Egoismus befreit, war mit Licht von Gott erfüllt. Wenn er von der Herrlichkeit des Erlösers Zeugnis ablegte, waren seine Worte fast denen gleich, die Christus im Gespräch mit Nikodemus geäußert hatte. Johannes sagte: Der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Christus konnte von sich sagen: Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Von ihm heißt es: Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Der Vater gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Genauso verhält es sich mit den Nachfolgern von Christus. Wir können das Licht des Himmels nur in dem Maß empfangen, wie wir bereit sind, unseren Egoismus aufzugeben. Wir können weder das Wesen Gottes erkennen, noch Christus im Glauben annehmen, es sei denn, wir nehmen alles Denken gefangen, so dass es Christus gehorcht. Wer dies tut, erhält den Heiligen Geist ohne Einschränkung. Es ist Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Die Jünger des Johannes hatten berichtet, das ganze Volk komme zu Jesus. Johannes aber hatte ein tieferes Verständnis, als er sagte: Sein Zeugnis nimmt niemand an. Nur wenige seien also bereit, Jesus als ihren Erlöser aus der Sünde anzunehmen. Wer sein Zeugnis aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Es macht also keinen Sinn, darüber zu streiten, ob die Christus- oder die Johannestaufe von Sünden reinigt. Allein die Gnade verleiht dem Menschen Leben. Ohne Christus ist die Taufe wie jede andere religiöse Handlung wertlos. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Das erfolgreiche Wirken von Christus, das Johannes mit solcher Freude zur Kenntnis nahm, wurde auch der Obrigkeit in Jerusalem bekannt. Priester und Rabbiner waren auf den Einfluss des Täufers eifersüchtig gewesen, denn sie mussten mit ansehen, wie das Volk die Synagogen verließ und in die Wüste strömte. Aber hier war einer, der mit noch größerer Macht die Massen anzog. Die Oberhäupter Israels wollten nicht wie Johannes sagen: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Mit neuer Entschlossenheit standen sie auf, um diesen Dienst, der ihnen das Volk abspenstig machte, zu beenden. Gottes Werk weiterführen. Jesus wusste, dass die Obersten des Volkes keine Anstrengung scheuen würden, um eine Spaltung zwischen seinen eigenen und den Jüngern des Johannes herbeizuführen. Er wusste, dass sich das Unwetter bereits nahte, welches einen der größten Propheten, die je in diese Welt gesandt worden waren, hinwegraffen würde. Um mögliche Missverständnisse oder Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, beendete er still seine Arbeit und zog sich nach Galiläa zurück. Auch wir sollten, treu der Wahrheit ergeben, alles vermeiden, was zu Zwietracht und Streit führen könnte. Immer wenn solches geschieht, gehen Menschen verloren. Immer wenn Dinge vorfallen, die zu Spaltungen führen könnten, sollten wir dem Beispiel von Jesus und von Johannes dem Täufer folgen. Johannes war dazu berufen worden, eine Reformation anzuführen. Seine Jünger standen deshalb in der Gefahr, ihre Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Sie waren der Meinung, der Erfolg dieser Aufgabe hänge von seinen Bemühungen ab. Dabei übersahen sie, dass er lediglich ein Werkzeug war, durch das Gott wirkte. Doch die Tätigkeit des Johannes reichte für die Gründung der christlichen Gemeinde nicht aus. Nachdem er seinen Auftrag ausgeführt hatte, musste ein anderes Werk vollbracht werden, das seine Botschaft nicht bewirken konnte. Das begriffen seine Jünger nicht. Als sie sahen, wie Jesus auftrat und die Aufgabe übernahm, reagierten sie darauf eifersüchtig und unzufrieden. Die gleiche Gefahr besteht noch heute. Gott beruft jemanden, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Wenn dieser sie so ausgeführt hat, wie es ihm seine Begabung möglich machte, beauftragt der Herr andere, um sie weiterzuführen. Aber wie die Jünger des Johannes meinen viele, dass der Erfolg des Ganzen vom ersten Arbeiter abhängt. Die Aufmerksamkeit ist nur auf das Menschliche statt auf das Göttliche gerichtet. Eifersucht wird geweckt und Gottes Sache nimmt Schaden. Wem auf diese Weise unverdiente Ehre zuteil wird, steht in der Versuchung, zu selbstsicher zu werden. Er ist sich seiner Abhängigkeit von Gott nicht bewusst. Das Volk wird gelehrt, sich auf Weisungen von Menschen zu verlassen. Doch daraus erwächst Irrtum, und die Menschen werden Gott entfremdet. Das Werk Gottes soll weder das Bild noch die Handschrift von Menschen tragen. Von Zeit zu Zeit beauftragt der Herr deshalb neue Kräfte, damit seine Absichten bestens verwirklicht werden können. Glücklich sind alle, die willig sind, sich demütig zu beugen und mit Johannes dem Täufer zu sagen: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.